Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner Mikrofon und dem Programm die Commerzbank, die langsam immer italienischer wird. Seit 18 Monaten arbeitet die Mailänder UniCredit Bank an einer Übernahme, hat sich nach und nach immer mehr Anteile gesichert und heute, wie angekündigt, den Commerzbank-Aktionären ein offizielles Angebot gemacht. Wie das aussieht und wie attraktiv das ist, dazu gleich Einschätzungen von Professor Michael Grote von der Frankfurt School of Finance and Management, mit dem ich auch darüber gesprochen habe, welche Risiken mit einer solch großen europäischen Bank verbunden sind, wenn der Einfluss aus Berlin immer weiter sinkt. Zunächst aber zu BioNTech, dem einzigen Hoffnungsträger in der Pandemie, der einen der ersten Covid-Impfstoffe gegen das Virus entwickelte und mit der Produktion lange Zeit gar nicht mehr hinterherkam. Neue Standorte wurden gegründet und erst im vergangenen Jahr hatte BioNTech dann den jahrelangen Rivalen CureVac übernommen. Nun forscht BioNTech an Krebsmedikamenten und das kostet offenbar viel Geld mit Folgen für die Werke in Marburg, in Idar-Oberstein und in Tübingen. Die sollen nämlich dicht gemacht werden. Es geht um mehr als 1.800 Stellen. Thomas Wagner mit den Details.
Die Schreckensnachricht kam am frühen Nachmittag. Ramon Zapata Gomez, Finanzvorstand bei BioNTech, vor Analysten und Medienvertretern.
We plan to exit operations at our manufacturing site in Idar-Oberstein, Marburg and Singapore, as well as CureVac's site.
Der BioNTech-Manager spricht von Exit Operations, zu Deutsch Standortaufgaben in Idar-Oberstein, Marburg, Singapur und alle Standorte des übernommenen Unternehmens CureVac. Auch der zentrale CureVac-Standort in Tübingen ist demnach betroffen.
This will affect just over 1800 positions.
1800 Stellen seien betroffen, so Zapata Gomez. Für die genannten Standorte will man Investoren suchen, die sich für einen Kauf interessieren könnten. Sollten sich keine finden, würden die Werke dicht gemacht. Begründung: Der einst begehrte BioNTech-Impfstoff gegen Corona entwickelt sich zunehmend zum Ladenhüter. Man wolle sich schwerpunktmäßig auf andere Geschäftsbereiche konzentrieren, beispielsweise auf Impfstoffe gegen Krebserkrankungen. Nicht zuletzt wegen hoher Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen fuhr BioNTech in den ersten drei Monaten des Jahres einen Verlust von über 530 Millionen Euro ein. Der Umsatz ging von Januar bis März um 60 Millionen Euro auf knapp 120 Millionen Euro zurück. Ein deutlicher Einbruch.
Ich finde, wir müssen da auch wirklich nochmal fragen, ob das richtig sein kann. Erst kaufen, dann killen, das halte ich nicht für eine zulässige Geschäftsstrategie.
So ziemlich verärgert Tübingens parteiloser Oberbürgermeister Boris Palmer am Nachmittag in einer ersten Stellungnahme. Erst im vergangenen Jahr habe BioNTech das Tübinger Pharmaunternehmen CureVac für einen Milliardenbetrag übernommen. Nun stelle sich, so Palmer, heraus, BioNTech habe CureVac deshalb übernommen, um einen Konkurrenten auszuschalten, so die Auffassung des Tübinger Oberbürgermeisters.
Der Staat war Anteilseigner bis vor einem halben Jahr. Sicherlich hätte die Bundesrepublik Deutschland nicht verkauft, wenn mit offenen Karten gespielt worden wäre und die Ansage gewesen wäre, wir wollen nur die Patente haben und das Unternehmen dicht machen. Dafür wurden nicht hunderte von Millionen Forschungsfördermittel eingesetzt. Deswegen stellen sich wirklich Frage an das Management, wie es jetzt zu dieser Entscheidung kommen kann. Und ich finde, da können wir auch Antworten erwarten. Und die Übernahme von Verantwortung CureVac nicht einfach dicht zu machen.
Am Standort Tübingen seien rund 600 Arbeitsplätze betroffen. Eine wirtschaftlich ganz wichtige Rolle habe das Unternehmen in der Stadt nicht gespielt. Und trotzdem, so Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer.
Erstmal denke ich an die vielen Beschäftigten und die Familien, die das trifft. Aber dann erwarte ich auch vom Management von BioNTech, dass sie Verantwortung übernehmen. Immerhin haben sie vor einem halben Jahr die Firma gekauft, damals 1 Milliarde Euro bezahlt. Dass dies jetzt alles wertlos sein soll, finde ich nicht plausibel. Und deswegen dürfen wir erwarten, dass diese hervorragende Forschungsgeschichte weitergeführt wird und zumindest ernsthaft versucht wird, einen Käufer zu finden.
Ob das aber gelingt, ist fraglich. Noch stärker als Tübingen dürfte Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz betroffen sein. Die einstige Schmuckstadt an der Nahe gilt als strukturschwach. BioNTech war seinerzeit mit seiner Impfstoffproduktion ein hochwillkommener Arbeitgeber und wird, wenn es zum Abbau aller Jobs käme, eine große Beschäftigungslücke hinterlassen. Die Gewerkschaft IG Bergbau Chemie kritisiert die geplanten Standortschließungen als gesellschaftliche Verantwortungslosigkeit und Frontalangriff auf die Beschäftigten. Während der Corona-Pandemie habe BioNTech Milliarden verdient und Millionen an staatlicher Unterstützung erhalten. Und jetzt werde skrupellos die Produktion zurechtgestutzt, um die Aktionäre zu beeindrucken, heißt es bei der IG Bergbau Chemie.
Über den angekündigten Stellenabbau bei BioNTech, Thomas Wagner. Viele Stellen, der Uni-Credit-Chef sprach zuletzt von 8.000, könnten auch schon bald bei der Commerzbank wegfallen, wenn die italienische Großbank dann in Frankfurt das Ruder übernehmen sollte. Die Widerstände sind nach wie vor groß in Berlin und auch in Frankfurt beim Commerzbank-Management. Und heute hat die Uni-Credit, wie angekündigt, ihren feindlichen Übernahmeversuch in ein konkretes Angebot gegossen. Wie das aussieht, Mischa Erhardt.
Nun ist das Kaufangebot für die Commerzbank offiziell. Es bezieht sich auf alle ausstehenden Aktien und sieht, wie Mitte März bereits angekündigt, einen Aktientausch vor. Für jede Commerzbank-Aktie bieten die Italiener 0,485 neue Unicredit-Aktien. Allerdings erwartet man bei der Unicredit nicht, dass man dadurch die Mehrheit von 50% und damit die Kontrolle über die Commerzbank bekommen könnte.
If we do not acquire control as a result of the offer, the expected scenario to date, the status quo works well from our point of view.
Sollten wir mit dem Angebot keine Kontrolle erlangen, was wir erwarten, funktioniert der Status quo aus meiner Sicht gut, sagte Unicredit-Chef Andrea Ocell am Morgen in einer Analystenkonferenz. Der Grund, warum Commerzbank-Aktionäre das Angebot nicht annehmen dürften, ist einfach. Die Commerzbank-Aktien sind an der Börse heute mehr wert, als das Angebot vorsieht. Aktionäre würden also Geld verschenken, wenn sie ihre Aktien gegen Papiere der Unicredit austauschen. So heißt es in einer schriftlichen Mitteilung der Commerzbank, man nehme das Angebot der Unicredit zur Kenntnis und werde es prüfen und dann dazu Stellung nehmen. Das Frankfurter Geldhaus hat berechnet, dass der Angebotspreis von Unicredit einem Abschlag von knapp 9% auf den Commerzbank-Schlusskurs von gestern entspricht. Unicredit jedenfalls fühlt sich mit seiner Beteiligung an der Commerzbank wohl, wie Andrea Ocell unterstreicht. Denn diese Beteiligung sei es, die die Commerzbank in die richtigen Bahnen gelenkt habe. Sie habe die Bank in positivem Sinne verändert und Effizienzprogramme gebracht. Deswegen werde man bei dem Investment in die Commerzbank bleiben.
By our very presence, we are promoting an improvement of Commerzbank, which I think we believe in, and that is positive. So we are determined to stay.
Der Chef der italienischen Großbank hat Rückenwind durch die Geschäftszahlen, die er heute vorgelegt hat. Der Gewinn der Unicredit stieg unter dem Strich im ersten Quartal um satte 16% auf 3,2 Milliarden Euro, ein neuer Rekord in der Geschichte der Bank aus Mailand. Den Berechnungen Andrea Ocells zufolge soll im Fall einer Übernahme der Kontrolle bei der Commerzbank bis 2028 rund 800 Millionen Euro an zusätzlichem Wert vor Steuern anfallen. Über das Jahr 2030 hinaus sollen es sogar rund 2 Milliarden Euro sein. Egal welchen Weg die Unicredit einschlage, ob wie bisher den als größter Einzelaktionär oder den Weg eines Zusammenschlusses, man werde Schritte nur unternehmen, wenn sie Renditen auf das eingesetzte Kapital bringen und so Mehrwert schaffen für die Unicredit-Aktionäre, versicherte Andrea Ocell.
Soweit Mischa Erhardt. Und über die Strategie der Unicredit habe ich vor der Sendung gesprochen mit Michael Grote von der Frankfurt School of Finance and Management. Und zunächst habe ich ihn gefragt, ob dieses Angebot des Unicredit-Chefs Andrea Ocell attraktiv ist für die Commerzbank-Aktionäre, ob sie das annehmen sollten.
Also nein, das Angebot ist kein besonders gutes Angebot. Aber es ist auch nicht dafür gedacht, dass die Unicredit jetzt die absolute Mehrheit über die Commerzbank bekommt. Dafür ist es einfach nicht hoch genug. Der wichtige Punkt ist, dass die Commerzbank über die 30% Anteile kommt. Momentan haben sie 28%, sie wollen über 30% kommen. Und dann sind sie frei, so viel wie sie wollen, am Markt nachzukaufen.
Denken Sie, er wird das am Ende schaffen? Also er ist ja recht hartnäckig. Er ist ja da jetzt schon seit anderthalb Jahren dran.
Ja, also ich glaube, seine bisherige Historie ist ja eher von Erfolgen gekrönt in dieser Hinsicht. Und ich glaube, er hat einfach Geduld genug, um das langfristig durchzuziehen. Und ich sag mal so, die ökonomische Logik dahinter ist auch sehr gut nachvollziehbar. Eine größere Bank in Europa hat niedrigere Kosten, bessere Produkte. Das macht von daher schon viel Sinn.
Genau, es könnte ja im Prinzip die drittgrößte Bank Europas entstehen irgendwann. Darin sehen ja auch viele Ökonomen eine Chance, also mit solchem europäischen Champion dann tatsächlich auch den großen US-Banken zum Beispiel Paroli bieten zu können. Sehen Sie das auch so?
Ja, das sehe ich ähnlich. Die Die großen oder unsere bisherigen europäischen Banken sind einfach im internationalen Vergleich zu klein. Ihnen fehlt schon ein großes europäisches Netzwerk und Ihnen fehlt erst recht ein großes internationales Netzwerk. Und von daher sind Sie immer in der zweiten Reihe, wenn Sie in Konkurrenz stehen zu den großen amerikanischen Banken.
Was bedeutet das aber für die Kunden der Commerzbank, also auch für die Unternehmen? Haben die denn auch einen Vorteil davon? Also bedeutet das, dass es für sie auch günstiger wird? Also die Commerzbank ist ja jetzt schon ziemlich stark darin, tatsächlich den Mittelstand zu unterstützen.
Also ich glaube eigentlich nicht, dass das für die Kunden günstiger wird. Ich glaube nicht, dass die Kunden im Normalfall überhaupt viel davon mitbekommen. Die haben auch bei der Hypovereinsbank vergleichsweise wenig davon mitbekommen in ruhigen normalen Zeiten. Und von daher, das wird, die werden ja weiter eine große Präsenz in Deutschland haben. Es wird weiter eine große Bank sein hier vor Ort. Und insofern sehe ich nicht, dass die Kunden da besonderen Verwirrungen ausgesetzt sind.
Was wird denn aber jetzt aus der Commerzbank? Also ihre Eigenständigkeit wird sie ja, wenn ich Ihnen so zuhöre, wahrscheinlich nicht halten können.
Wenn wir also langfristig davon ausgehen, es wird zu einer größeren Konsolidierung kommen, dann wird die Commerzbank im Grunde genommen eine sehr große Filiale der UniCredit werden und in Zukunft aus Mailand heraus gesteuert werden.
Und ähnlich wie die Hypovereinsbank tatsächlich auch an Bedeutung verlieren, oder?
Ja, als eigenständige Bank wird sie dann aller Voraussicht nach an Bedeutung verlieren. Ja, das ist so. Die letztendlich Entscheidungsgewalt über die Bankstrategien, die werden heute in Frankfurt liegen heute in Frankfurt und die werden dann in Mailand liegen.
Aber was bedeutet diese Konzentration am Markt denn jetzt? Also wenn wenige Player agieren, dann wird das, wie gesagt, für die Kunden und Kundinnen ja nicht unbedingt günstiger, oder?
Wir haben ja in Deutschland ein relativ diverses Bankenumfeld. Wir haben die Volksbanken, Raiffeisenbanken, wir haben die Sparkassengruppe und wir haben die Großbanken und wir haben die Auslandsbanken und die Landesbanken sind auch noch in dem Segment unterwegs. Insofern gibt es ja ausreichend Wettbewerb und von daher sehe ich wenig Auswirkungen. Die Vorteile liegen eher innerhalb der Bank begründet, dass die Bank danach ein größeres Spektrum an Dienstleistungen und Produkten anbieten kann und dass sie eben auch über eine internationale Präsenz verfügt, was die Commerzbank heute in dem Umfang nicht aufweisen kann.
So große Bankengiganten bergen ja natürlich auch ein gewisses Risiko, also Stichwort too big to fail. Besteht da nicht auch die Gefahr, dass am Ende, wenn jetzt was schiefgehen sollte, über die Grenzen hinweg bei einer solch großen Bank nach der Übernahme, dass dann tatsächlich am Ende dann doch wieder viel Steuergeld aufgewendet werden muss, um solche riesigen Banken zu retten, weil man sie einfach nicht pleite gehen lassen kann, wie wir auch in der Finanzkrise gesehen haben?
Ja, also dieses Risiko besteht. Das, was wir jetzt sehen, wirkt schon dem Geist entgegen, den wir nach der Finanzkrise hatten, als wir gesagt haben, lieber die Banken nicht so groß werden lassen. In gewisser Weise ist die Regulierung heute deutlich schärfer, deutlich besser geworden. Wir wissen, wie wir mit Finanzkrisen umzugehen haben. Und insofern ist das Risiko kleiner geworden. Trotz allem, wenn Sie eine sehr große Bank haben und die pleite gehen kann, dann ist das Risiko höher. Das stimmt. Ja, das geht man aber heute irgendwie ein.
Wobei die Bundesregierung da ja auch Bedenken hat in die Richtung. Also sie hält ja immer noch 12%, kann aber wahrscheinlich diese Übernahme nicht verhindern. Oder wie sehen Sie das?
Naja, eine vollständige Übernahme kann sie verhindern. Sie muss ja einfach nur ihre Aktien nicht verkaufen. Und damit ist eine vollständige Übernahme nicht möglich. Eine weitgehende Übernahme allerdings schon. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Bundesregierung hat ja ganz freiwillig einen Großteil ihrer Aktien in der Commerzbank an die UniCredit verkauft. Sehenden Auges. Und das sind, glaube ich, eher zwei Seelen in der Brust. Die auf der einen Seite sagt man, man will auch viel wirtschaftliche Entscheidungsgewalt in Deutschland halten, in dem Fall am Finanzplatz Frankfurt. Auf der anderen Seite sieht man auch die Notwendigkeit einer europäischen Konsolidierung. Und diese beiden Stimmen, die sieht man auch in der Diskussion wieder.
Dennoch würde sie wahrscheinlich auch gerne, wenn es um den Stellenabbau geht zum Beispiel, weil der wird ja wahrscheinlich zwangsläufig kommen, es geht ja auch darum, Kosten zu sparen, sicherlich auch ein Wörtchen mitzureden haben. Also was droht da der Commerzbank? Wie viele Arbeitsplätze werden da verloren gehen?
Na, da gibt es, glaube ich, momentan wenig Schätzungen. Wir sehen aber prinzipiell, dass generell die weniger Arbeitsplätze in Banken gibt. Und die UniCredit ist dafür bekannt, dass sie ein sehr hartes Kostenregime führt. Und insofern werden die nochmal den Rückgang der Beschäftigten sicher beschleunigen in der Commerzbank. Das steht sicher auf der Problemseite.
Aber das ist der Preis, den man dafür zu zahlen hat, damit man dann einen europäischen Bankenchampion hat? Ihrer Meinung nach?
Ja, das ist so. Und das ist ja auch Ziel von dieser europäischen Konsolidierung. Das ist auf der einen Seite, dass man eben möglichst große Banken überall in Europa hat, die also europäisch agieren können und einen europäischen Kapitalmarkt auch überall begleiten können. Und das zweite Ziel ist, dass diese Banken effizienter werden. Und effizienter heißt, dass sie mit weniger Personal auskommen, um die gleichen Sachen machen zu können. Und das ist in gewisser Art und Weise ist das der Preis, den man dafür zahlt. Das stimmt.
Also das heißt, trotz der Bauchschmerzen, die es auch in Berlin gibt, für Sie macht diese Übernahme durchaus ökonomisch Sinn?
Ja, sie macht für mich ökonomisch Sinn. Ich kann das komplett nachvollziehen. Das ist alles stichhaltig, was Sie sagen. Ich glaube, das, was zu wenig in der Diskussion vorkommt, ist, was tun wir in großen Krisenzeiten? Das, was wir in der Finanzkrise gesehen haben, war, dass die Auslandsbanken ihre Kreditvergabe in Deutschland deutlich stärker eingeschränkt haben, als das die inländischen Banken gemacht haben. Und wenn jetzt die Commerzbank eine ausländische Bank wird, dann besteht die Gefahr, dass in Krisenzeiten eben auch die Commerzbank ihre Kreditvergabe deutlich stärker einschränkt, als sie das machen würde, wenn sie noch eine deutsche Bank wäre. Und insofern haben wir hier, also für diese schlechten Zeiten, kann es sein, dass wir uns da tatsächlich ein Problem einhandeln.
Und die Bundesregierung hätte dann darauf keinen Einfluss mehr?
Die Bundesregierung hat mit ihren jetzt nur noch 12% darauf sehr wenig Einfluss. Ein bisschen Einfluss bleibt immer noch über die Regulierung. So, man will es auch nicht komplett sich mit denen verderben. Aber der Einfluss ist sehr viel geringer, als das früher gewesen wäre. Ja.
Sagt der Finanzprofessor Michael Grote, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe, über die drohende Übernahme der Commerzbank. Es war ein Vorfall, der bundesweit für Entsetzen gesorgt hat. Anfang Februar war ein 36 Jahre alter Zugbegleiter verletzt worden von einem Schwarzfahrer so schwer, dass er wenig später im Krankenhaus starb. Angriffe auf das Zugpersonal sind keine Seltenheit, sie nehmen sogar zu. Und die Deutsche Bahn hat nun nachgeschärft und Maßnahmen ergriffen, um ihre Beschäftigten besser zu schützen. Aus Berlin berichtet Dieter Nürnberger.
So einfach zur Tagesordnung übergehen wollen Deutsche Bahn AG und das Bundesverkehrsministerium auch gut 3 Monate nach dem tödlichen Angriff auf einen Bahnmitarbeiter nicht. Die heute im Berliner Hauptbahnhof gestartete Kampagne #MehrAchtung soll dies öffentlichkeitswirksam deutlich machen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, auch für alle in Uniform. So steht es beispielsweise in weißer Schrift auf schwarzem Grund. Der erste Satz des Grundgesetzes ist ein Motiv, welches ab heute auf Plakaten in Zügen und auf Bahnhöfen zu sehen ist. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, CDU, spricht von einem klaren Signal.
Rücksicht gehört mit ins Reisegepäck. Mit Respekt kommt jeder besser an. Und die Kampagne zeigt auch, dass die Sorgen und Ängste der Beschäftigten ernst genommen werden.
Die Kampagne ist Teil eines Aktionsplans von Politik, Verkehrsbranche und Gewerkschaften, der schon kurz nach dem gewaltsamen Tod des Zugbegleiters auf einem eilig einberufenen Sicherheitsgipfel vereinbart wurde. So sind beispielsweise inzwischen über 2000 Körperkameras bei der Bahn AG im Einsatz als präventive Maßnahme zum Schutz des Personals und auch um eine bessere nachträgliche Aufklärung bei Gewalttaten zu ermöglichen. Bahnchefin Evelyn Paller versprach heute eine Ausweitung der Maßnahme.
Denn im zweiten Halbjahr kann jeder Mitarbeiter im Kundenkontakt bei der Deutschen Bahn eine Bodycam nutzen, wenn er das möchte.
Zudem habe die Bahn AG die Anzahl ihrer eigenen Sicherheitskräfte inzwischen von 4.500 auf 5.000 Mitarbeitende erhöht. Einige der auf dem Sicherheitsgipfel im Februar vereinbarten Maßnahmen konnten somit umgesetzt und auch finanziert werden. Ein Punkt steht jedoch bisher weiterhin unter Finanzierungsvorbehalt. Wenn möglich, sollen Bahnmitarbeitende ihren Dienst zu zweit verrichten. Bahnchefin Evelyn Paller.
In kritischen Situationen wirkt gemeinsames Auftreten stark deeskalierend und stärkt das Sicherheitsgefühl unseres Personals auch spürbar.
Eine teure Maßnahme. Laut Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG würde dies Kosten von rund 800 Millionen Euro pro Jahr verursachen. Ausgaben, die sich Bund, Länder und Kommunen wohl teilen müssten. Bisher gäbe es hier lediglich Pilotprojekte, aber keine verbindlichen Zusagen, kritisiert Heike Moll. Sie sitzt im EVG-Bundesvorstand und ist auch Konzernbetriebsratsvorsitzende.
Ich finde, das ist eher nur ein Armutszeugnis, dass Land und Bund sie jetzt streiten, wer denn jetzt welche Gelder zur Verfügung stellt. Der Bund ist Eigentümer dieses Unternehmens. Und als Eigentümer habe ich dafür zu sorgen, dass meine Beschäftigten einen sicheren Arbeitsplatz haben. Wir lassen uns das natürlich nicht unbedingt so auf Dauer bieten.
Heike Moll hofft, dass die heute gestartete Respektkampagne Menschen für das Thema sensibilisieren kann. Sie kennt aber auch die neuesten Zahlen der Bundespolizei. Die Anzahl der tätlichen Angriffe auf Bahnmitarbeitende stieg demnach 2025 auf knapp 2700 Fälle. Eine Zunahme um 11%.
Mehr Schutz für das Zugpersonal, Dieter Nürnberger berichtete aus Berlin. Um die Jahrtausendwende schluckte die Deutsche Post eine amerikanische Firma, die hieß DHL. Und seitdem hat sich viel getan. Aus der Deutschen Post wurde ein internationaler Logistikkonzern. Der Versand von Briefen und Paketen in Deutschland macht inzwischen nur noch ein Fünftel des Konzernumsatzes aus. Und folgerichtig soll der börsennotierte Konzern nun auch nicht mehr Deutsche Post heißen, sondern DHL. Darüber hatten heute die Aktionärinnen und Aktionäre in Bonn abzustimmen. Jörg Sauerwein berichtet.
Seit 1995 gibt es die Deutsche Post AG, die aus der früheren Deutschen Bundespost hervorgegangen ist. In den vergangenen Jahrzehnten aber hat sich der Konzern stark verändert. Heute spielt das internationale Geschäft für das Unternehmen, zum Beispiel mit seinen weltweiten Express- oder Frachtsparten, eine viel größere Rolle als das deutsche Brief- und Paketgeschäft. Vieles läuft schon lange unter dem Namen DHL. Jetzt soll auch die komplizierte rechtliche Struktur neu sortiert und vereinfacht werden. Man will damit flexibler und agiler werden, heißt es aus der Bonner Unternehmenszentrale. Nach der heutigen Hauptversammlung soll der Mutterkonzern in Zukunft DHL AG heißen. Das deutsche Post- und Paketgeschäft wird ausgegliedert in eine eigene Tochtergesellschaft. Die wird auch in Zukunft den bekannten Namen Deutsche Post AG behalten. Arbeitsplätze sollen von der Umstrukturierung nicht betroffen sein. Die mehr als 170.000 Beschäftigten in Deutschland wechseln automatisch in die neue Gesellschaft.
Berichtet Jörg Sauerwein. Und dann schauen wir auf die Postaktien mit Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal. Die heißen ja noch immer so. Gibt es da heute Bewegung am Tag der Hauptversammlung?
Die Aktie ist am Nachmittag deutlich im Minus, minus 0,6% aktuell. Immerhin, Postaktien können sich von ihrem Tagestief erholen.
BioNTech macht deutsche Werke dicht und streicht über 1.800 Stellen. Wir haben berichtet, gibt es darauf eine Aktienreaktion?
Ja, BioNTech-Papiere werden an verschiedenen Börsenplätzen gehandelt, unter anderem an den Börsen in Frankfurt, Stuttgart und München, auch auf Xetra im Computerhandel. Der Börsengang war im Oktober 2019 in den USA an der Technologiebörse Nasdaq. Und da fallen BioNTech-Papiere heute Nachmittag über 1%.
Und dann großes Thema heute, das offizielle Übernahmeangebot von der UniCredit für die Commerzbank, über das wir auch schon gesprochen haben. Wie wird diese schrittweise Übernahme aus Mailand denn an der Börse gesehen?
Wir hatten das heute Mittag im Programm. Ich habe mit dem Aktionärschützer Klaus Nieding gesprochen. Er sagt klipp und klar, Commerzbank-Aktionäre sollten das Angebot der Italiener nicht annehmen, denn sie würden einfach weniger Geld für eine Aktie bekommen, als die Papiere derzeit an der Börse gehandelt werden. Commerzbank-Aktien kosten 35,42 Euro am Nachmittag. Nieding sagt aber auch, der UniCredit geht es gar nicht darum, zum jetzigen Zeitpunkt die Commerzbank komplett zu übernehmen, sondern sich eine bessere Ausgangslage zu verschaffen. Bei einem Anteil von 30% muss es ein Pflichtangebot geben. Und ob es überhaupt zu einer Übernahme kommt, das haben nicht zuletzt die Aktionäre selbst in der Hand.
Und dann gab es heute auch noch eine Hauptversammlung bei SAP. Da wurde René Obermann, der frühere Telekom-Chef, gewählt als Aufsichtsratsvorsitzender.
Er erhielt eine Zustimmung von über 99%. Obermann bringe technologisches Fachwissen mit und die Erfahrung im deutschen Corporate Governance System. Also da geht es um Regeln für die Führung von Unternehmen.
Ziehen wir einen Strich. Was macht der DAX?
Der ist deutlich im Plus, steigt um 1,6% auf 24.387 Punkte. Unterstützung kommt von überraschend guten Unternehmensbilanzen.
Und was macht der Euro?
Der wird mit einem Dollar 17,04 gehandelt. Die Umlaufrendite von 3,03 auf 3,04% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet 4.576,84 Dollar.
Börseninformationen waren das von Claudia Werde. Vielen Dank nach Frankfurt. Und ich sage an dieser Stelle danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.